Ja, Lust? Ja, hör ich, ja? Oh, na gut, komm weiter. Okay, wenn ihr so wollt. Nicht erschrecken, wenn gleich Einzelne aus unserer Runde hier einen Text lesen. Verschiedene Rollen einnehmen in der Geschichte des Josef. Denn aus einem Kinderbibelprojekt will ich euch die Josefsgeschichte noch zu Ende erzählen. Das ist nicht der Bibeltext, es ist eine Art Zusammenfassung des Endes der Geschichte. Und ich habe gedacht, was für Kinder gut ist, ist auch für die Erwachsenen gut. Und dazu werden jetzt 5 Sprecher aus unseren Reihen Texte lesen und ich übernehme die Erzählerrolle. Eines Tages hat der Pharao 2 Träume.
Boah, ich habe heute Nacht hier das Zeug.
Niemand kann ihm helfen. Da holen sie Josef aus dem Gefängnis und fragen ihn um Rat. Josef sagt,
ich kann die Träume nur mit Gottes Hilfe deuten.
Er erklärt,
die 7 fette Kühe sind 7 guten Jahre. Die 7 vollen Ähren bedeuten reiche Ernte. Alle haben genug zu essen. Die 7 mageren Kühe bedeuten magere Jahre. Die 7 dünnen Ähren verheißen eine Hungersnot. Darum schaffe Vorräte für die 7 mageren Jahre.
Bald darauf macht der Pharao Josef zu seinem Minister. Er sagt,
ich erkenne, Josef ist klug und gescheit. Gott ist mit ihm.
Es kommt, wie Josef gesagt hat. Die 7 fetten Jahre bringen reiche Ernte. Josef lässt Scheunen bauen, das Getreide sammeln für die Zeit der Dürre, des Hungers. Dann folgt die Zeit der dürren Jahre. 7 Jahre keine Ernte. Aber in Ägypten haben die Menschen genug zu essen. Josef verteilt die Vorräte aus den 7 guten Jahren. In anderen Ländern herrscht Hungersnot. So kommen Menschen aus allen Ländern nach Ägypten. Sie wollen Getreide einkaufen. Auch Josefs Brüder kommen. Sie verneigen sich vor Josef und bitten um Getreide. Josef erkennt seine Brüder und denkt an seine Träume. Doch er sagt ihnen nicht, dass er ihr Bruder Josef ist. Er stellt sie auf die Probe, ob sie einen Bruder auch noch heute im Stich lassen.
Ihr seid bestimmt Spione.
Sie flehen ihn an.
Nein, bestimmt nicht. Wir wollen nur Korn kaufen. Wir sind 12 Brüder. Einer ist nicht mehr da und der Jüngste ist beim Vater geblieben.
Josef redet streng.
Bringt mir euren jüngsten Bruder mit. Einer bleibt hier, bis ich euren jüngsten Bruder gesehen habe.
Josef lässt ihnen die Säcke mit Getreide füllen und legt jedem sein Geld, mit dem sie bezahlt haben, dazu. Als sie zu ihrem Vater kommen, sagen sie ihm alles.
Wir müssen Benjamin nach Ägypten bringen.
Jakob aber will nicht auch noch Benjamin verlieren. Der Hunger im Land jedoch ist groß. Jakob muss seine Söhne nach einiger Zeit wieder zusammenrufen.
Wir brauchen Getreide.
Schweren Herzens lässt er sie mit Benjamin, Geschenken und Geld wieder nach Ägypten ziehen. Josef sieht sie schon von weitem. Er lässt ein Essen für sie vorbereiten. Josefs Brüder wundern sich und fürchten sich. Sie werfen sich vor Josef nieder und überreichen ihm die Geschenke. Josef fragt nach Benjamin und dem Vater. Sie stellen ihm Benjamin vor. Josef läuft hinaus und weint. Er mag Benjamin. Nach dem Essen werden die Säcke wieder mit Korn gefüllt. In Benjamins Sack lässt Josef einen silbernen Becher legen. Froh und verwundert ziehen die Brüder wieder heim. Doch bald werden sie von Josefs Reitern aufgehalten.
Ihr habt den Becher unseres Herrn gestohlen.
Verstehe mich, sieh doch nach.
Die Reiter öffnen alle Säcke. Schließlich fanden sie den Becher bei Benjamin. Die Brüder sind verzweifelt und haben Angst um Benjamin. Sie werden zu Josef geführt. Sie fallen vor ihm nieder.
Wir sind vor dir schuldig geworden. Mach uns alle zu deinen Knechten. Aber lass Benjamin, unseren jüngsten Bruder, nach Hause zu unserem Vater.
Josef freut sich, dass sie für ihren Bruder einstehen und sagt zu ihnen,
ich bin euer Bruder Josef. Kommt her. Wie geht es unserem Vater?
Die Brüder erschrecken.
Der Josef, wie wird er sich jetzt an uns rächen?
Aber Josef beruhigt sie.
Habt keine Angst.
Gott hat alles gut gemacht. Ich bin euch nicht mehr böse. Ich will für euch alle sorgen.
Und er gibt ihnen den Auftrag.
Er erzählt alles unserem Vater. Er soll nach Ägypten kommen.
Und so zieht Jakob mit der ganzen Familie, allen Tieren und allem, was er hat, nach Ägypten. Josef zieht seinem Vater entgegen. Sie umarmen sich. Josef gibt ihnen das beste Land. Und Jakob segnet Josef. Vielen Dank fürs Mitlesen. Diese Geschichte, diese Josefs Geschichte, man kann sagen in der Theologie, auf der einen Seite ist die große Linie dieser Geschichte, da ist der Aufstieg eines Juden in der Fremde, in der Diaspora, wird beschrieben, der Aufstieg eines Juden in der Fremde. Auch die Rettung einer Sippe. Auch die Frage, können Mischehekinder zum Volk dazugehören? Auch eine wichtige Frage der Juden damals. Also Ephraim und Manasse. Auch eine Frage, wie sollen die Juden leben im Ausland? Geht das? Ist das möglich? Na klar. Ich bin überzeugt, dass der Josef auch eine echte Person war. Und dass darin versteckt ist, auch die Botschaft, können sich Menschen verändern? Lassen sich Menschen von Gott verändern? Und das wird so ausführlich beschrieben, die Veränderung, die Verwandlung der Einzelnen. Ganz ausführlich, wir haben das jetzt komprimiert gehört, aber es sind 3 Kapitel zum Schluss, die das ganz ausführlich beschreiben. In Sachsen sagt man, tippel, tappel, du. So kann man sich das vorstellen. Und Georg Fischer sagt, in Präzision und Ausführlichkeit einmalig in der Bibel. Lest das mal gerne nach. Und vielleicht wundert man sich in der Geschichte über diesen Josef. Warum macht er das? Warum reagiert er so komisch, dieser zweite Mann des Staates? Warum macht er da so ein Versteckspiel und diese Prüfungen von ihm? Auf der einen Seite ist er emotional, ganz tief emotional, voller Gefühle. Ich weiß nicht, wie eure Gefühle gegenüber Josef bisher waren. Vielleicht von Anfang an, dass man denkt, oh, dieser Josef, dieser arrogante Piefke, dieser... Also so, ja, so, habe ich das ein oder andere Mal gehört, so, oh, dieser Josef. Aber er wird verändert und man sieht emotional, Er weint in vielen Stellen. Er bewirtet voller Herzblut seine Brüder, seine Familie. Er gibt alles für sie. Er zeigt seine Nähe. Und ich merke, er handelt aus einer inneren Versöhntheit heraus. Er hätte sie alle irgendwo hinstecken können. In Brunnen, Zisterne, keine Ahnung, ins Gefängnis. Er hat ja die Macht gehabt. Er hätte alles mit ihnen machen können, sich rächen können. Er handelt aber aus einer inneren Versöhntheit heraus. Und das ist wichtig. Frei zu sein innerlich. Vergeben zu können, loszulassen. Nicht voller Hass zu sein. Zu segnen. Das ist ungefähr 4 Wochen her. Da habe ich meinen kleinen Elektroflitzer in Modau geparkt, also bin nach Hause gekommen, Parkplatz abgestellt und so eine halbe Stunde später höre ich auf einmal ein Krachen draußen und es ruft mich jemand von den Nachbarn und sagt, hey, da ist jemand gegen dein Auto gefahren. Bin nach unten gesehen, oh ja, ist ein Unfall passiert. Ein älterer Mann, ausgestiegen, das Auto stehen lassen, dagegen gefahren. Mein erster Gedanke war, oh. In meiner Fantasie, du musst ja noch Auto fahren. Ich gebe es dir zu. Gedanke. Er war ziemlich verwirrt und durcheinander. Und dann hat Gott mir geholfen, ihn zu fragen, bei lauter Wut und Ärger darüber, ob er was zu trinken haben möchte. Ich sag, gesehen, ihm geht's nicht so gut. Und im Nachgang war das ja noch viel Ärger und auch noch immer mal wieder Ärger in mir. Und ich musste ganz bewusst auch sagen, Herr, ich lass los, wo es mir schwer fiel. Er hat sich nicht entschuldigt, aber ich vergebe trotzdem, bete für ihn und segne ihn. Aus eigener Versöhntheit herauszuhandeln, das ist nicht leicht, das fällt mir nicht leicht. Das verändert was. Ich sehe das bei Josef, das hat ihn verändert. Aber nicht nur emotional reagiert er, er reagiert auch verstandesmäßig. Er fordert vom Kopf her, also kognitiv, seine Familie heraus. Nach dem Motto, lieber Vater, kannst du das zweite Lieblingskind loslassen? Der Benjamin? Ja? Zwei leibliche Brüder, Josef und Benjamin. Kannst du loslassen? Kannst du endlich diese ungesunden Bindungen aufgeben? Bist du bereit dazu? Josef fordert weiter heraus. Er fordert seine Brüder heraus. Seid ihr gereift? Ist bei euch was verändert? Habt ihr euch verändert? Sind sie zur Einsicht ihrer Fehler gelangt? Ist da was passiert? Oder ist da immer noch Neid und Eifersucht, Streit und Hass? Stehen sie füreinander ein? Und ja, es ist eine Menge passiert. Judah lässt Benjamin jetzt nicht mehr im Stich. Er ist bereit, seine Freiheit für ihn zu opfern, für den Jüngsten. Er bietet sich als Sklave an. Veränderung. Diese Josefs Geschichte ist für mich auch ein Modell für Versöhnung. Vergebung setzt Vergeltung außer Kraft. Gnade vor Recht. Das als Lebensprinzip. Vergebung, Versöhnung. Kannst du das mitnehmen aus dieser Josefsgeschichte für dich, für deinen Alltag, für deinen Arbeitsplatz, für deine Schulsituation ab morgen, für deine Familie? Bist du bereit, eine bisherige Linie zu durchbrechen? Welcher Teil liegt bei dir beim Thema Versöhnung? Das weißt nur du. In der Gemeinde die Hand zu reichen, im Miteinander versöhnt aufeinander zuzugehen. Und das ist nicht alles happy-clappy. Auch wenn wir gerne und fröhliche Lieder in zahlreicher Menge singen und haben. Jesus sieht unseren Schmerz. Und gerade wenn uns nahestehende Verwandte, Gemeindemitglieder wehtun, dann schmerzt das. Bosheit und Verletzung tut weh. Man rechnet vielleicht gar nicht damit. Aber Jesus kennt deinen Schmerz. Jesus wurde von seinen Jüngern verraten und verleugnet. Er weiß, was das heißt. Und Jesus schenkt uns Geduld. Nicht jeder Prozess startet sofort oder in der nächsten Woche, dass du Vergebung, Versöhnung und Heilung und Schmerzbefreiung erlebst. Das geht nicht immer sofort. Manches dauert Jahre. Bei Josef über 20 Jahre. Und vielleicht entlastet dich das auch von dem Druck, sofort etwas machen zu müssen. Oder sofort was einzufordern. Ich habe mich verändert, so muss der andere aber auch sofort. Gottes Wege dauern manchmal. Vergebung und Versöhnung konnte aber nur mit Einsicht der Brüder geschehen. Mit der Einsicht, dass sie ein großes Unrecht getan haben. Und da sagen sie zueinander, Genesis 42, Vers 21, das ist die Strafe für das, was wir unserem Bruder angetan haben. Seine Todesangst ließ uns ungerührt. Er flehte uns um Erbarmen an, aber wir hörten nicht darauf. Darum müssen wir nun selbst solche Angst ausstehen. Und Ruben erinnerte die anderen, ihr wolltet ja nicht hören, als ich zu euch sagte, vergreift euch nicht an dem Jungen. Jetzt werden wir für seinen Tod zur Rechenschaft gezogen. Genesis 44, Vers 16, Gott hat unsere Schuld ans Licht gebracht. Boah, da steckt so viel drin in dieser Geschichte. Und Auseinandersetzung mit Schuld ist wichtig, wenn es konkret wird, wenn es benannt wird. Aneinander und auch vor Gott, um Vergebung zu bitten. Und ein Handy brummt gerade. Auseinandersetzung mit Schuld muss konkret werden, benannt werden, Vergebung bitten. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Was für eine Möglichkeit haben wir bei Jesus? Und heute das Abendmahl miteinander feiern, als Versöhnte, als Gereinigte und Gott mit Vergebung beschenkte. Herr, ich öffne dir mein Herz, mein Leben, vergib mir. Das dann zu feiern. Danke, Herr, dafür. Der nächste Gedanke, den ich ganz, ganz besonders spannend finde. Der Josef macht ja ein bisschen was wie so ein Theaterstück, ja, so ein Schauspiel. Er spielt ja nicht sich selbst, er spielt ja diesen zweiten Mann im Staate und versteckt sich so ein bisschen dahinter. Aber dann lässt er irgendwann diese Fassade zusammenbrechen. Dann endet dieses Theaterstück. Und er weint viele Tränen. Gelesen, eine Träne 15 Milligramm. Ich weiß nicht, wie viele Gramm oder Milligramm oder Liter da geflossen sind, aber es sind viele Tränen geflossen. Da ist die Trauer um den geliebten Vater. Die Freude des Wiedersehens, Freudentränen. Das Sehen der Veränderung. Und er weint. Beim Erkennen, beim Umarmen, er weint. Und jetzt versteht er und die anderen verstehen auch. Josef weiß, Gott hat mich gesandt. Gott hat mich gesandt, diesen Weg, diesen Schmerz, diese Krisen, dieser Reifeprozess, diese Entwicklung. Gott hat mich gesandt. Wenn man das weiß, hinter Unrecht und Leid den göttlichen Plan auch zu entdecken. Nicht, dass Gott dich bestraft damit, aber dass er ein Mitgehgott ist und dass er ein Ziel und einen Plan hat. Der dänische Theologe und Philosoph Kierkegaard hat noch was ganz Tolles dazu gesagt. Das Leben muss rückwärts verstanden, aber vorwärts gelebt werden. Wir leben vorwärts, ja? Aber wir können es nur rückwärts verstehen. Was heißt das? Mit einem rückblickenden Abstand wird es möglich, das Erlebte in einem ganz neuen Licht zu sehen. Vielleicht mit etwas mehr Lebenserfahrung, auf die Fehler, auf die Krisen zu sehen, auf die schweren Zeiten und dann zu entdecken, es hat einen Sinn. Es hat einen Sinn. Josefs Geschichte ist auch ein Beispiel der Vollendung. Der Vater Jakob, so kommt es nachher zum Schluss, das haben wir jetzt nicht gelesen, gibt einen Segen weiter an die ganzen Söhne. Segen hier, Segen dort, ganz speziell, ganz intensiv. Segen. Und wenn wir heute nach Hause gehen, auch mit dem Segen Gottes, nachher mit den Zeugnissen, einen Anteil geben aneinander, dann kann es sehr persönlich werden. Und noch füreinander beten. Dann, irgendwann, stirbt Jakob. Er wird beigesetzt, es gibt eine Trauerfeier, sie kehren nach Ägypten zurück und auf einmal haben die Brüder Angst. Angst, dass nach dem Tod des Vaters der Schutz auf einmal aufhört und sie fürchten auf einmal die Rache des Josef. Als ich das nochmal gelesen habe, habe ich gedacht, boah, was geht denn in denen ab? Haben die es nicht verstanden? Ist es nicht verwurzelt? Jetzt auf einmal so eine große Angst vor einer Rache des Josef, weil der Schutz des Familienpatriarchen, des Vaters nicht mehr da ist. Aber Gott sei Dank endete Josefs Geschichte nicht verhängnisvoll, sondern verheißungsvoll. Denn die Verheißung des großen Volkes Israel bildet den mutmachenden Abschluss. Und dann geht es weiter nachher mit der Mose-Geschichte. Mose-Geschichte. Zwei neutestamentliche Bezüge zu Josef. Hebräer 11, Vers 22. Durch den Glauben redete Josef, als er starb, vom Auszug der Israeliten und befahl, was mit seinen Gebeinen geschehen solle. Also nehmt meine Gebeine mit in das verheißene Land, in die Zukunft. Apostelgeschichte 7, die Rede des Stephanus vor dem Hohen Rat. Gottes Treue erweist sich darin, dass er mit Josef war, ihn aus Bedrängnis rettete und vor dem Pharao zu Amt und Ansehen gelangen ließ. Vorbereitung für den Exodus. Gott wendet das Böse zum Guten. Ich komme zum Schluss, der letzte Gedanke. Es geht bei Josef um Versöhnung, es geht um Vollendung, aber es geht auch um Versorgung, um die Fülle des Lebens, um ein Sattwerden. Rüdiger Lux, ein Theologe, schreibt, Gott plädierte mitten in aller menschlichen Schuld nicht für das Böse, sondern für das Gute. Nicht für den Tod, sondern für das Leben. Nicht für Vergeltung, sondern für Vergebung. Nicht für den Hass, sondern für die Liebe. Nicht für den Hunger, sondern für die Sättigung aller. Versorgung, Sättigung aller. Das ist ein Thema der Josefsgeschichte. Die Familie wird ernährt, sie überlebt in der Hungersnot, ein Volk wird versorgt. Üppig beladene Esel führen zum Vater nach Hause. Ich hoffe, ihr habt eure Autos auch üppig beladen. Ihr werdet mich wahrscheinlich alle überholen. Genesis 50, Vers 21 heißt es, ich will für euch und eure Kinder sorgen. Was für ein schöner Abschluss. Und das ist so der Triumph der Gnade Gottes. Ich denke zum Schluss, oh Gott, wie bist du so klasse. Was hast du für Geschichte geschrieben? Mit dem Einzelnen die Veränderung, mit dem Josef, was für ein Reifeprozess. Mit den Brüdern, wie verändert und nachher so ein kleiner Rückfall in die Angstsituation. Die Versorgung der Familie, der Sippe, eines ganzen Volkes, die Vorbereitung des Exodus. Jesus sagt, ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Das ist das, was wir neutestamentlich haben in Christus, Leben im Überfluss. Die Freude, die du hier miterlebt hast, gestern am Lobpreisabend, durch die Gespräche, die Dankbarkeit vielleicht, wie Gott dich geführt hat. Die Erlebnisse, das Miteinander, das mitzunehmen, zu erzählen zu Hause, das auszuweiten, in die Gemeinde mitzunehmen, als Veränderter oder Veränderte in die Gemeinde zu gehen, nächste Woche Sonntag. Ich freue mich auf die Predigt von Markus, 14.06. Endlich predige ich mal nicht. Bitte nicht meine Stimme. Ja, als veränderte Menschen gemeinsam Jesus feiern. Gott schenkt Versöhnung, schenkt Vollendung und Versorgung. Und ein wunderbares Lied, das das gut zusammenfasst und einige Anregungen und Spuren noch mitgibt. Es geht wie ein Fest nach langer Trauer. Und das hätte Josef singen können mit seinen Brüdern. Und ich weiß, es kommt aus dem Josefs Musical in die Christiwelt 88, wurde schon hier und da mal genannt in dieser Woche. Das singen wir jetzt miteinander, denn so ist Versöhnung. Ich freue mich darauf.